NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Einen ganz tollen Abend für Sie. Ich freue mich gleich auf meine Gäste vom Verein Emsländische Landschaft. Noch bis zum 11. Oktober findet das Literaturfestival Wieder Worte mit den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim sowie den Städten Papenburg, Meppen, Nordhorn und Lingen statt. Und dann stellen wir Ihnen die Autorin Sabine Weiß aus Asendorf in der Nordheide vor. Vor kurzem ist nämlich ihr neuer Sylt-Krimi Gefährlicher Sog rausgekommen. Einen schönen Abend für Sie. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bis zum 11. Oktober, da lädt die Emsländische Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim zu ihrem ersten Literaturfestival ein. Wieder Worte findet in enger Zusammenarbeit mit den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim sowie den Städten Papenburg, Meppen, Lingen und Nordhorn statt. Und ich freue mich sehr, dass Laurenz Bethke und die Projektleiterin Renuka Vivekanantan heute Abend zu Gast bei mir im Kulturspiegel sind. Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass wir da sein können.
Jetzt möchte ich natürlich erstmal ganz gerne wissen, es läuft ja schon ein bisschen, also im September ging das Ganze ja los. Wie läuft es denn, Renuka?
Es läuft super. Ich bin überrascht, wie gut es läuft, auch da wir zum ersten Mal das Festival durchführen. Ich sehe so viele bekannte Gesichter bei den Veranstaltungen, die kommen schon auf mich zu und es ist sehr, sehr schön, was man so hört. Und jeder freut sich, dass ja die Veranstaltung auch so besuchen kann und teilnehmen kann und es ist schön.
Was da so alles stattfindet und stattgefunden hat natürlich auch schon, darüber sprechen wir hier im Kulturspiegel. Aber wie ging das Ganze denn überhaupt los, dass ihr die Idee hattet, so ein Literaturfestival auf die Beine zu stellen? Das ist jetzt das erste Mal.
Es liegt schon ein bisschen zurück. 2022 war das. Da habe ich den Auftrag von Hermann Bröhring, dem Ehrenpräsidenten, bekommen, dass wir doch einmal ein Projekt im Bereich Literatur auf die Beine stellen sollten. Und dann haben wir natürlich Gespräche geführt und haben festgestellt, dass auch die Landkreise, aber auch in den Städten eben die Interesse bestand, im Bereich Literatur etwas zu machen. Und dann haben wir gesagt, wieso machen wir das dann nicht einfach alle zusammen? Und so ist die Idee dann auch entstanden. Und anfangs sollte das eigentlich nur eine kleine Literaturveranstaltung sein. Und daraus ist jetzt ein Festival geworden, 3 Wochen lang.
3 Wochen lang, das ist echt Wahnsinn. Was bedeutet dieses Literaturfestival für die Region Emsland, Laurenz?
Ja, es ist wunderbar, dass das Festival in Emsland und in der Grafschaft Bentheim stattfinden kann. Mit dem Festival stärken wir die Literatur in beiden Landkreisen. Und das Schöne ist, wir bringen auch die Literatur zu Leuten, die vielleicht gar nicht so viel Kontakt, so viel Interesse dabei hatten, weil das Festival so vielfältig ist, so viele unterschiedliche Veranstaltungen hat im klassischen Bereich, klassische Literatur, aber auch neue Formate, besondere Formate in besonderen Räumen und auch Formate, die man vielleicht in erster Linie gar nicht mit Literatur verbindet. Und so ist die Schwelle sehr gering, zu einer Veranstaltung hinzugehen. Und damit erreichen wir wirklich sehr viele Leute im Emsland und in der Grafschaft Bentheim. Und ja, diese Literaturkompetenz zu fördern, das ist uns auch ein großes Anliegen.
Was sind das denn für unterschiedliche Veranstaltungen, Renuka?
Ich fange mal mit einem Vorprojekt an, was wir vor dem Festival durchgeführt haben und während des Festivals eben auch präsentiert haben oder noch präsentieren werden. Es ist ein Comic-Workshop. Da waren wir in der JVA in Lingen und haben mit den Inhaftierten einen Comic-Workshop gemacht, wo sie alle eine Bohne zeichnen sollten und kleine Geschichten erzählen sollten. Und es ist einfach sehr schön gewesen, auch die Entwicklung einfach mitzuerleben. Und da sind ganz tolle Bilder entstanden. Und so sind wir mal eben an einem Ort gewesen, wo vielleicht Literatur jetzt auch nicht so präsent ist. Und sie konnten sich auch mit beteiligen, eine Zielgruppe, die wir sonst nicht erreicht hätten. Wir waren im Rockpalast in Meppen und haben dort mit einer Disco-Kugel, mit Disco-Licht, eine Lesung gehabt, die auch sehr, sehr schön war, mit Jan Brandt, Sebastian Stürz und Sylvie Gümann. Und wir haben eine Punk- und eine Metal-Lesung gehabt, Comic-Lesung, also wirklich wie Laurenz.
Eine Punk- und Metal-Lesung, ja. Das musst du jetzt vielleicht mal kurz erklären, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben ein Buch vorgestellt und da waren eben auch die beteiligten Autoren und Autorinnen mit dabei. Sie haben dann auch noch mal ein bisschen zu der Punk-Geschichte erzählt. Und wir hatten noch zwei Bands, die im Anschluss noch mal Musik gemacht haben. Es war toll. Also eine Zielgruppe, wie Laurenz das eben auch schon gesagt hat, eine Zielgruppe, die wir sonst mit einem Literaturfestival nicht erreicht haben, waren da.
Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele genannt. Wie sieht es mit Kindern aus? Was habt ihr für die im Angebot?
Haben wir auch einiges gehabt. Zum Beispiel Birte Müller war dort oder bei uns und hat Veranstaltungen in der Sternwarte in Neuenhaus durchgeführt. In Papenburg haben wir ein Lesezelt gehabt, wo viele verschiedene Lesungen stattgefunden haben. Wir haben auch unterschiedliche regionale Autoren noch gehabt für Kinder. Wir haben Einrichtungen aus der Region auch, die für Kinder jetzt in den Ferien auch Kurse anbieten oder Workshops anbieten.
Wie schön. Wie sieht es mit Plattdeutsch aus, Laurenz?
Auch plattdeutsche Lesungen sind natürlich bei uns vorhanden. Hermann May liest noch eine Veranstaltung morgen Abend, und zwar im Schifffahrtsmuseum. Und er hat bekannte Texte übersetzt ins Plattdeutsche. Und so wollen wir natürlich auch diese Szene bedienen. Und wir hatten auch schon, Anni Heger hat eine Lesung veranstaltet. Plattdeutsch ist bei uns bei der Emsländischen Landschaft auch immer dabei und natürlich auch im Literaturfestival.
Ein großes Thema. Wie sieht's denn aus, Renuka? Worauf freust du dich jetzt noch bis zum 11. Oktober?
Ich freue mich auf alle Veranstaltungen. Ich kriege die Frage sehr oft gestellt, was so mein Highlight war. Tatsächlich jede Veranstaltung, die ich besucht habe, die sind so unterschiedlich von den Charakteren her auch. Jede Veranstaltung ist eine Veranstaltung für sich und bringt so seine Seiten mit. Es ist einfach, da kann ich keine auswählen.
Wer jetzt noch Lust hat, vielleicht vorbeizuschauen, bis zum 11. Oktober findet das Ganze ja noch statt. Einfach mal gucken unter Emsländische Landschaft, wieder Worte. Und da gibt es dann natürlich auch die ganzen Termine, was bis zum 11. Oktober noch so alles beim Literaturfestival los ist. Jetzt ist es das erste Mal gewesen, Renuka. Und wie sieht es denn jetzt aus? Wie plant ihr denn jetzt für die nächste Zeit, wenn das so erfolgreich gelaufen ist?
Das ist eine gute Frage. Kommt jetzt drauf an. Wenn das Feedback gut ist und alle Beteiligten das Ganze nochmal auf die Beine stellen wollen. Natürlich müssen vorher auch noch die Finanzen geklärt werden. Wer weiß, vielleicht gibt es zum zweiten Mal.
Oder das zum zweiten Mal, genau. Laurenz, was wünschst du dir jetzt für die Zukunft für euer Literaturfestival?
Auf jeden Fall, dass es in diesem Umfang auch, der ja sehr beträchtlich ist, über 50 Veranstaltungen haben wir jetzt bei dem Festival, und dass es so weitergehen kann. Und auch, dass diese besonderen Formate, die uns alle und ich war auch bei einigen Veranstaltungen uns berührt haben, weitergehen können.
Hat dich berührt, wo du es gerade ansprichst?
Ja, ich finde immer ganz toll auch das Zusammenspiel zwischen Literatur und Musik. Bei zwei Veranstaltungen, die ich war, die eine Kafka-Lesung zur Eröffnung und eine Lesung von Herbert Knaub, Enoch Arden, im Zusammenspiel mit Musik von Richard Strauss. Und dieses Zusammenspiel, wie die Autoren oder die Künstler dann gelesen haben und dann Musiker dazu speziell darauf arrangiert Musik gespielt haben. Dieses Zusammenspiel hat mich auf jeden Fall sehr berührt und war eine super schöne Veranstaltung und gibt auch nochmal einen anderen Zugang zur Literatur.
Wie ist es bei dir, Renuka? Was hat dich besonders berührt?
Ich fand es schön, wie man Literatur mit unterschiedlichen Sachen auch verbinden kann, auch mit den Orten nochmal verbinden kann. Und es hatte eine ganz andere Wirkung auch auf die Leute gehabt. Und das Schöne war, dass die Besucherinnen auch die Orte ganz anders nochmal erlebt haben. Es kann sein, dass man die Orte total oft besucht hat, aber jetzt mit Literatur oder auch mit Musik, wir hatten eine Teelesung, dass man das Ganze nochmal ganz anders wahrnimmt. Das war das Schönste eigentlich an den Veranstaltungen.
Ich freue mich erstmal, dass ihr hierher gekommen seid, mitten während dieses Festivals die Zeit gefunden habt, aus dem Emsland hier nach Hannover zu kommen, zu mir in den Kulturspiegel. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich wünsche euch, dass bis zum 11. Oktober noch ganz, ganz viele Leute kommen und sich das wirklich mal anhören, weil es ein ganz, ganz tolles Literaturfestival ist. Und drittens drücke ich euch natürlich ganz fest die Daumen, dass es nicht das Letzte gewesen ist, sondern dass das Feedback so groß ist, dass die Leute sagen, das muss unbedingt im nächsten Jahr wieder stattfinden. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Wenn Sie Lust haben, vorbeizuschauen, bis zum 11. Oktober lädt die Emsländische Landschaft noch ein, wieder Worte. So heißt das Festival, das Literaturfestival. Laurenz Bethke und die Projektleiterin Renuka Vivekanantan waren heute hier bei mir zu Gast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Wir haben uns sehr gefreut.
Ja, danke schön. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn das Feedback so gut ist, dass das Festival nochmal stattfinden kann.
We'll be right back.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Sie schreibt ununterbrochen historische Romane, aber auch Krimis, die auf der Insel Sylt spielen, und ist in beiden Genres ganz erfolgreich. Autorin Sabine Weiß aus Asendorf in der Nordheide. Im Jahr 2007 erschien ihr Debüt Die Wachsmalerin, ein historischer Roman über die französische Wachskünstlerin Marie Tussaud. Inzwischen hat Sabine Weiß fast 20 historische Romane und Krimis veröffentlicht. Ja, und die Ideen gehen ihr nicht aus. Vor kurzem ist ihr neuer Sylt-Krimi Gefährlicher Sog erschienen. Bita Schaffinea hat sich mit der Autorin getroffen.
Die Buchautorin Sabine Weiß sitzt in der Lobby eines Hotels in Braunschweig. Lange braune Haare, ein fröhliches Lächeln. Ihre aufgeschlossene Art steckt an. Die 56-Jährige studierte Germanistik und Geschichte, arbeitete als Journalistin, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. Schon als Kind habe sie gerne kleine Geschichten geschrieben und Bücher regelrecht verschlungen, erzählt Sabine Weiß.
Gerade für die historischen Romane ist das so, dass ich wirklich ganz, ganz viel Fachliteratur lese. Und manchmal findet man ein Thema in einer Fußnote. Bei den Sylt-Krimis ist es so, dass ich sehr, sehr viel auch recherchiere. Das ist eine ganz andere Recherche. Ich spreche da mit Kommissaren, ich spreche mit Rechtsmedizinern, ich spreche mit BKA, LKA, BND. Also recherchiere halt sehr viel. Und dann ist da immer wieder was dabei, wo ich denke, huh, darüber könnte man mal einen Krimi schreiben.
So sei auch die Idee zu ihrem Sylt-Krimi Gefährlicher Sog entstanden, ergänzt Sabine Weiß. In ihrem achten Fall ermittelt die Kommissarin Liv Lammers in Hörnum. Am Strand wird eine Männerleiche gefunden. Bald ist klar, der Tote heißt Timur Rotas, hat zusammen mit seiner Frau Merit als Sozialpädagoge in einer Jugendwohngruppe gearbeitet und sich durch seine liberale Art Feinde gemacht.
Sein Blick blieb auf seinem Handrücken hängen. Der Kugelschreiber hatte geschmiert und nun sah es aus, als hätten sich die Punkte zwischen Daumen und Zeigefinger vermehrt. Knasttränen. Entschlossen versuchte er, die Tinte abzurubbeln. Er brauchte nicht noch mehr Tattoos, die ihn an seine Taten erinnerten. Ein Poltern ließ ihn auffahren. Er glaubte, Schritte zu hören, Stimmen. Es würde doch nicht ernsthaft jemand... Fahrig versuchte er, alle Aufmerksamkeit auf sein Gehör zu richten. Er hörte das leise Glucksen der Wellen gegen den Schiffsrumpf, das Ächzen der wettergegerbten Planken. Klackend spielte der Wind mit der Takelage, sonst nichts. Er musste sich geirrt haben.
Als Vollzeitautorin sitzt die 56-Jährige mehrere Stunden am Tag an ihrem Schreibtisch in Asendorf, südlich von Hamburg, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn lebt. Im Schnitt schreibt Sabine Weiß 2 Romane im Jahr, manchmal auch parallel.
Also das ist so ein bisschen, als ob ich 2 Köpfe hätte. Ich muss das auch ganz stark trennen. Also ich schreibe wirklich das eine und dann schreibe ich das andere. Manchmal überlappt es sich ein bisschen, weil das Lektorat kommt dann, während ich meinetwegen jetzt im Moment schreibe ich den Sylt-Krimi, dann kommt das Lektorat von dem Historischen dazwischen. Aber an sich ist diese Abwechslung halt sehr schön, weil das stilistisch auch sehr, sehr unterschiedlich Romane sind. Sprachlich ganz anders und auch von den Recherchen total anders. Und das ist eine ganz, ganz große Freude, das beides machen zu dürfen.
Unabhängig davon, ob sie gerade einen Krimi oder einen historischen Roman schreibt, Sabine Weiß ist gerne mit ihrem Camper unterwegs, fährt direkt zu den Schauplätzen und recherchiert. Ihre Historienromane wurden mehrfach für den HOMA Literaturpreis nominiert. Mit dem Krimiroman Düsteres Watt gelang ihr 2022 der Sprung auf die Bestsellerliste. Um auf sich aufmerksam zu machen, seien soziale Medien wie Facebook und Instagram sehr wichtig, betont Sabine Weiß.
Ich bekomme da unheimlich viel Feedback. Ich finde das toll, wenn jemand mein Buch inszeniert oder was dazu schreibt oder das kommentiert. Das ist halt einfach ganz toll. Und da ich so wahnsinnig viel recherchiere auf verschiedenen Ebenen, sind die sozialen Medien eine unheimlich tolle Gelegenheit, auch die Fotos zu zeigen. Also jetzt, um mal ganz kurz bei Sylt wieder zu bleiben. Ich zeige halt wahnsinnig viel immer auch auf meiner Homepage zum Beispiel, aber auch eben in den sozialen Medien Fotos von Schauplätzen, von meinen Recherchen. Und dafür sind die sozialen Medien natürlich perfekt.
Auf ihrer Webseite betreibt die Asendorferin zudem einen Blog und einen Podcast. So kommt sie mit ihren Lesern in Kontakt, lässt hinter die Kulissen des Autorenlebens schauen und gibt Tipps für Schreiben. Zum Beispiel, was bei einer Blockade hilft.
Mein Rat ist einfach, beißen Sie sich durch, machen Sie weiter. Das ist einfach, das ist eine Phase, die ist für keinen schön. Und selbst für mich, die ich so viele Romane geschrieben habe, ist das eine total schwierige Phase. Und ich habe immer wieder diesen Moment, der amerikanische Drehbuchautor Sid Field, der nannte das mal den Kopf gegen die Schreibmaschine schlagen, diese Phase. Ich habe zwar jetzt keine Schreibmaschine, auf der ich schreibe, aber ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass man einfach das Gefühl hat, okay, es geht sich nicht aus, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und da muss man sich eben durchbeißen. Und das ist mein Rat an alle, die schreiben wollen.
Haben Sie Lust bekommen, mal reinzuschauen? Der aktuelle Krimiroman Gefährlicher Sog von Sabine Weiß ist im Lübbe Verlag erschienen und kostet 12,99 Euro.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Einer der wohl berühmtesten Künstler aller Zeiten ist Rembrandt. Sein Werk, Die Nachtwache, ist riesig. 3,5 mal 4,5 Meter ist es groß. Es gibt aber auch kleine, man kann schon sagen, winzige Kunstwerke. Zu sehen sind sie im Kunstmuseum Stade. Wir waren dort. Dann geht es um eine universelle Sprache, Esperanto. Weltweit durchgesetzt hat sie sich nicht, aber in Herzberg, in Südniedersachsen, da lebt Esperanto. Da haben wir uns mal umgehört. Und wir stellen Ihnen den Film Thelma, Rache war nie süßer, vor. Eine Seniorin fällt in diesem Film auf den sogenannten Enkeltrick rein. Die herzerwärmende Krimikomödie mit einer herausragenden Hauptdarstellerin, die übrigens mit 90 Jahren ihre erste Kinohauptrolle spielt, läuft am Donnerstag in den Kinos an. Einen schönen Abend. Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie dabei sind. Rembrandt ist einer der wohl berühmtesten Künstler aller Zeiten. Der Niederländer lebt im 17. Jahrhundert. Sein wohl bekanntestes Werk, Die Nachtwache, ist riesig. Etwa 3,5 mal 4,5 Meter ist es groß. Aber Rembrandt hat eben auch winzige Kunstwerke hinterlassen. Jede wenige Zentimeter groß. Und solche sind jetzt im Kunstmuseum Stade zu sehen. Franziska Storch war da.
Ist unglaublich. So ein kleines Bild, das da vorne. Wie geht das, dass man da so ein Facettenreichtum mit darstellen kann? Ne?
Auf wenigen Zentimetern eine Bettlerszene. Vor der Haustür steht ein Leierkastenmann umringt von Kindern. Hinter der Tür im Kerzenschein eine lächelnde Frau. Um diese winzigen Drucke genauer sehen zu können, erhält jeder Besucher an der Kasse eine Lupe.
Eine sehr gute Idee. Am Anfang dachte ich, das wäre nur so ein Gag. Aber die Radierung, das ist so detailreich und klein, dass man das wirklich bei fast jedem Blatt braucht.
Warum die Arbeiten so klein sind, erklärt der Direktor des Kunstmuseums Stade, Sebastian Möller.
Die Radierplatten waren einfach unglaublich teuer und es ging auch darum, viele, viele Drucke herzustellen zu seiner Zeit, damit viele Menschen sich so einen Druck leisten konnten und auch Kunst zu Hause haben konnten. Eine politische Komponente, Kunst für jede Frau, jeden Mann.
Unter den gut 30 Drucken von Rembrandt zeigt Kunstvermittlerin Viola Liese auf sein klitzekleines Selbstporträt mit Pelzmütze. Die sieht weich und flauschig aus, sein Blick keck durch leicht zusammengekniffene Augen.
Er hat sein Gesicht dadurch verbreitet, er hat seinen Vornamen benutzt und hat sich selber quasi, wie ich finde, wie ein kleiner Influencer vermarktet.
Viola Liese weist in ihrer Führung auf die Besonderheiten von Rembrandt hin. Tagsüber malte er, abends bei Kerzenschein fertigte er Radierungen an. Er druckte auf teures, dickes Papier und auch dünnes Packpapier. Häufig steckt ein Teil der Szene voller Details, andere Teile sind nur skizzenhaft ausgeführt.
Ich stelle mir so vor, die Familie dreht sich weg, jetzt wenn wir bei der bettelnden Familie sind, und geht eigentlich in einen unbestimmten Raum, also von diesem explizit dargestellten in einen leeren Raum und man weiß nicht, wie die Zukunft aussieht.
Wer ohne Führung durch die Ausstellung geht, lernt trotzdem viel dazu. Es gibt einen Film über das Radieren und auf jeder Etage hängt ein großes Drehrad mit vergrößerten Details und Hinweisen auf die daneben hängende Arbeit. Zum Beispiel die Pfannkuchenbäckerin.
Finde ich gut, weil wenn man das ganze Bild sieht, achtet man nicht so auf die einzelnen Details. Und hier wird es nochmal erläutert. Also eine gute Möglichkeit, genauer hinzuschauen.
Genau hingeschaut hat auch Rembrandt selbst. Bei Porträts, Alltagsszenen und biblischen Themen. Die stecken voller Gefühle. Auch die Verkündigung an die Hirten.
Diese Hirten waren lebendig, nicht? Also der eine fiel fast hin, der andere wollte weglaufen, der nächste war furchtbar erschrocken. Also es war sehr toll dargestellt.
Die luftig gehängte Ausstellung im Kunstmuseum Stade lädt dazu ein, jedem Blatt mehr Zeit zu widmen. Die Arbeiten stammen alle aus Privatbesitz. Die Niederländerin Charlotte Meyer hat sie geerbt. Ihr Großvater hatte sie um 1900 günstig gekauft und in einen Tresor eingelagert. Erst vor wenigen Jahren öffnete Charlotte Meyer den Safe und war sich unsicher. Rembrandt?
Und dann habe ich den Rembrandt-Haus angerufen. Die sind gekommen und die waren so erstaunt, dass sie haben gesagt, wir möchten das gerne leihen und dann bekommst du eine eigene Saale. Ich habe das nicht getan, denn ich will die Welt sehen lassen, was die Familie hat.
Stade ist die erste Station. Charlotte Meyer hat Verwandte in der Nähe. Inzwischen hat sie sogar Pläne für Toronto oder Australien. Rembrandt, das zeigt auch diese Ausstellung, hätte es bestimmt gefallen, in aller Welt gesehen zu werden.
Die Schau Rembrandt Out of the Dark ist noch bis zum 26. Januar zu sehen. Der Eintritt ins Kunsthaus Stade kostet 9 Euro. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Der Kulturspiegel ist hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es geht jetzt um Sprachen. Also nicht um Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch. Es geht um die eine universelle Sprache für alle, Esperanto, die sogar weltweit funktionieren könnte, sich allerdings nicht wirklich als Universalsprache durchgesetzt hat. In Herzberg aber lebt Esperanto. Die Stadt im Südharz ist seit 2006 Esperanto-Stadt. Bärbel Wiethoff war für uns in Herzberg unterwegs.
Sie sehen hier Rathaus Urbodomo oder Finanzamt, Finanzoffizio, Polizeio, das ist Polizeiamt.
Peter Silva vom Esperanto-Zentrum Herzberg kennt sie alle. Etwa 300 zweisprachige Wegweiser und Straßenschilder hängen überall in der Stadt und weisen den Weg. Auch zur
Stadtbücherei, Bibliotheco.
Dort stehen in langen Regalen auch rund 3000 Bücher auf Esperanto. Kinderbücher wie Max und Moritz oder Pippi Strumpolonga. Fantasy wie Der Herr der Ringe oder Klassiker wie Die Blechtrommel von Günter Grass. Aber auch andere besondere Bücher.
Auf dem Bücherbrett finden Sie neben der Bibel, neben La Sancta Biblio, auch den Koran, La Nobla Corano. Der Koran ist in Esperanto sogar offiziell anerkannt von den Schiiten und Sunniten. Soweit ich weiß, in deutscher und englischer Sprache nicht. Wohl nur in Arabisch, Türkisch und Persisch und in Esperanto.
Denn Esperanto ist eine Brückensprache, zieht jedes Jahr einige hundert Touristen in den Südharz, sagt Peter Silva vom Esperanto-Zentrum.
Diesen Sommer waren Gäste aus vielen Ländern, aus Dutzenden Ländern hier in Herzberg. Manche landen auch bei uns, bleiben einige Tage. So war auch ein Mann aus Neuseeland plötzlich an der Haustür oder Leute aus den USA. Oder aus afrikanischen Ländern, sehr viel aus den Nachbarländern, Polen, Dänemark, haben wir also laufend Gäste, die sich informieren wollen oder schon Esperanto sprechen.
Denn die Sprache ist logisch und leicht zu lernen, hat keine Ausnahmen, erklärt Sprachlehrerin Sophia Korodi. Und
Esperanto klingt gut, immer zweite Silbe von hinten betont und das gibt so eine kleine schöne Welle, die Sprache. Mi ŝatas paroli Esperanton, kaj en mia familio kelkaj Parolas la lingvon. Ich mag Esperanto sprechen und in meiner Familie sprechen auch einige Esperanto.
Und können sich mit Menschen aus aller Welt verständigen. Ziel ist, aufeinander zuzugehen. Deshalb gibt es auch an Herzberger Schulen Esperanto-Unterricht, allerdings nur noch in den Ferien. Und für alle Interessierten Wochen- oder Wochenendkurse, inzwischen auch online. Bei den Clubtreffen im Esperanto-Zentrum Herzberg wird spielend gelernt. Mit Dominosteinen.
Ja, wir verteilen die Stücke, ja, dann jeder hat eine kleine Menge und wer erkennt und dann weiß, wie es heißt, kann das dazu geben. Ja, dann muss man wissen, dass es was bedeutet. Eine Mütze. Chapeau.
Chapeau.
Okay. Glasso.
Glasso.
Yes, ist das Glasso. Glas.
Ohne Vokabeln geht's nicht. Kein Problem, sagen die Esperanto-Freunde.
Ja, ich habe ganz früher schon mal Esperanto gesprochen, zu DDR-Zeiten. Da war das ein Weg, um auch andere Leute kennenzulernen und wollte das jetzt wieder auffrischen.
Weil das eine Weltsprache ist und weil mich das schon immer interessiert hat, hoffe, dass ich das auch so bei Reisen oder so nutzen kann.
Esperanto verbindet ja auch, ne? Und das ist ja eine schöne Sache, dass es Menschen verbindet.
Kulturspiegelzeit am Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen. Fast täglich liest man das ja in der Zeitung oder hört es im Bekanntenkreis, dass wieder irgendwo ein älterer Mensch Opfer des Enkeltricks geworden ist. Das Telefon klingelt am Apparat, angeblich ein panischer Enkel, der Schlimmes angestellt hat und dringend ganz viel Geld braucht. Darauf fällt auch die Seniorin im Kinofilm Thelma. Rache war nie süßer herein. Nur will sie die Opferrolle wieder loswerden. Walli Müller hat sich Thelmas Rachefeldzug für uns schon mal angeschaut.
Hallo?
Grandma, ich bin's. Kannst du mich hören?
Danny?
Ich hatte einen Unfall.
Du hattest einen Unfall? Was ist denn passiert?
Ich bin im Gefängnis.
Was für ein Schock für Thelma, die man eben noch zusammen mit ihrem Enkel Danny erlebt hat. Der junge Kerl bringt zwar sonst nicht viel im Leben zustande, kümmert sich aber sehr gewissenhaft und liebevoll um die Großmutter. Da ist es doch klar, dass sie umgekehrt auch alles für ihn tun würde. Bereitwillig gibt sie also dem angeblichen Anwalt, der sich bei ihr meldet, Auskunft.
Hallo, Miss Post?
Ja, hier spricht Thelma Post. Mein Enkel Danny Markowitz war in irgendeinen Unfall verwickelt, wie es scheint.
Ja, ich sehe mir gerade seine Akte an.
Was kann ich tun? Was brauchen Sie?
Sie müssen mir $10,000 an diese Adresse schicken.
$10,000? Oh mein Gott!
Können Sie zur Post fahren?
Nein, nein, ich fahre nicht mehr.
Dann nehmen Sie sich ein Taxi und ganz wichtig, es muss in Bar sein. Wir wollen doch nicht, dass er dort länger als unbedingt nötig sitzt.
Thelma ist keine naive Person, aber 93 und in Schockstarre. Sie kratzt also das Geld zusammen und befolgt alle Anweisungen. Hinterher, als ihr der Enkel fröhlich und unbeschadet gegenüber sitzt, ist das Schamgefühl überwältigend.
Mom! Hast du wirklich geglaubt, dass es Daniel war? Wie konntest du das nicht sofort durchschauen?
Mom, das hast du doch auch nicht getan.
Sie war sehr überzeugend, deswegen.
Naja, sie hatte Angst, deine Mutter. Wir hatten alle Angst.
Es ist von Anfang an die alte Dame, mit der man sympathisiert und fühlt. Nun wird sie also von der Familie endgültig als senil abgestempelt. Nicht mehr fähig, allein zu wohnen oder auf die Straße zu gehen. Doch da schlummert noch dieser Trotzkopf in ihr. Und als ihr Tom Cruise so entschlossen von einem Titelblatt entgegenlächelt, beschließt sie, sich auf eigene Faust das Geld zurückzuholen. Schließlich haben die Betrüger ihr ja eine Postanschrift gegeben, irgendwo am äußersten Rand von L.A. Im Seniorenheim hat Thelma noch einen alten Kumpel mit Elektromobil, der sich als Chauffeur und Co-Ermittler eignet. Zwei abgängige Senioren aber sorgen für helle Aufregung in der Einrichtung.
Ist sie früher schon mal abgehauen?
Noch nie, nicht so, nein.
Einmal dachte ich hätte sie verloren bei Supplantation, aber sie wollte sich nur noch mal kleine Pizzen holen.
Nun, ich möchte sie nicht beunruhigen, aber einer unserer Bewohner wird vermisst.
Oh.
Ben Halpern?
Also,
sind die beiden ein Paar?
Nein, eigentlich mag sie ihn nicht mal besonders. Können Sie einen Seniorenalarm auslösen oder sowas?
Silver Alert?
Ein Silver Alert.
Eine Familie von Kontrollfreaks. Man freut sich mit Thelma, ihr für den Moment entkommen zu sein. Erzählt wird das alles in einem angenehmen Komödienton, aber nicht übertrieben klamaukig. Denn über die Gebrechlichkeit des Alters lässt sich nicht einfach hinweglachen. Sie ist auf rührende Weise Bestandteil der Handlung. Es ist nämlich mühsam, auf Verbrecherjagd zu gehen, wenn die Beine einen nicht mehr recht tragen wollen und beim Stolpern auch noch das Hörgerät herausfällt. Ganz wehrlos aber sind Thelma und Ben nicht. Schließlich haben sie unterwegs bei einer alten Bekannten noch eine Pistole mitgehen lassen.
Weißt du überhaupt, wie man die benutzt?
Das kann ja nicht so kompliziert sein. Jeder Idiot kann mit den Dingern umgehen.
Gott.
Jane Squibb spielt mit über 90 ihre erste Kino-Hauptrolle in Thelma. Rache war nie süßer. Und sie ist sensationell als Actionheldin in dieser herzerwärmenden Mission Impossible Senioren-Version. Komödie, Altersdrama und ein klein bisschen Thriller. Die Mischung funktioniert und unterhält bestens.
Ein toller Film. Ich schaue ihn mir definitiv an, Sie vielleicht auch. Der Kinofilm Thelma, Rache war nie süßer läuft am 10. Oktober in den Kinos an. So schnell kann eine Stunde vergehen. Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen hier im Kulturspiegel. Ja, und es hat wieder Spaß gemacht mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei waren und vielleicht haben Sie das ein oder andere entdeckt, was Sie jetzt in Ihrer Freizeit machen können. Schönes bei uns in Niedersachsen. Ich sage Tschüss, wünsche Ihnen jetzt einen traumhaft schönen Abend mit uns bei NDR1 Niedersachsen und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche Dienstag wiederhören im Kulturspiegel. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.